SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben.
Am 7. Juli 1974 schaut die Welt nach München. Dort steht Deutschland bei der Fußball-Weltmeisterschaft im Endspiel gegen die Niederlande. An diesem Tag erlebt der ehemalige deutsche Botschafter in Moskau, Rüdiger von Fritsch, als junger Mann sein ganz persönliches Endspiel. Gemeinsam mit seinem Bruder will er an diesem Tag seinem Cousin Thomas und zwei Freunden bei der Flucht aus der DDR helfen. Die Geschichte der Flucht in Deutschland erzählt er jetzt, 50 Jahre danach, erneut in seinem Buch Endspiel 1974 und heute bei uns bei SR3 aus dem Leben, worüber ich mich sehr freue. Hallo Herr von Fritsch, schön, dass Sie mein Gast sind.
Guten Tag, Herr Jäger, herzlichen Dank für die Einladung.
Herr von Fritsch, der 7. Juli 1974, den haben noch viele in Erinnerung und viele verbinden auch besondere Erinnerungen mit diesem Tag, vor allem ja eben fußballerische. Sie dagegen verbinden sehr persönliche Erinnerungen. Sie hatten das Datum und den Zeitpunkt für die Flucht Ihres Cousins und seiner Freunde nicht zufällig ausgewählt, sondern ganz bewusst zur Zeit des Endspiels der Fußball-WM 1974. Warum?
Unsere Idee war es, diesen drei jungen Ostdeutschen zur Flucht über Bulgarien in die Türkei zu verhelfen, und zwar mit gefälschten westdeutschen Pässen. Die suggerierten, diese drei Ostdeutschen seien in Wirklichkeit Westdeutsche. Und mit diesen gefälschten Pässen sollten sie über die bulgarisch-türkische Grenze, quasi gegen die Erwartung, Richtung Osten ausreisen. Und um einen Zeitpunkt zu haben, der möglichst sicher ist, sofern man das überhaupt sagen kann, hatten wir uns eben den Tag und die Uhrzeit des Endspiels ausgesucht, in der Annahme, dass dann selbst bulgarische Grenzbeamte nicht so aufmerksam sind wie sonst.
Also vom Fernseher sitzen und ja Fußball schauen und da mitspielen beim Endspiel, war der Gedanke?
Das war genau die Idee, wobei ich vermute, dass Fernseher damals in den bulgarischen Grenzkontrollhäuschen noch nicht standen, sondern die vielleicht bestenfalls ein Radio hatten. Aber wie wir feststellen, wussten sie in der Tat Bescheid. Das Erste, was sie uns zuriefen, war Breitner Müller und zeigten zwei Finger hoch.
Okay, hatten Sie keine Sorge, dass Sie vielleicht sogar sich ja auffällig machten, weil Sie als Deutsche eben nicht das Spiel guckten?
Nein, auf die Idee kamen wir nicht, weil natürlich sehr viele an diesen Sommertagen über die Grenze reisten und die Prioritäten anders gewesen sein mögen.
Wie haben Sie den Tag dann erlebt, eben genau, ja, zu diesem Zeitpunkt?
Der Tag war für uns dramatisch, weil dieser Fluchtversuch an jenem Tag scheiterte. Mein Bruder und ich waren mit drei gefälschten westdeutschen Pässen, die wir selbst gefälscht hatten, am Tag zuvor, am 6. Juli, nach Bulgarien eingereist, wo wir diese drei jungen Ostdeutschen trafen, die eben innerhalb der sozialistischen Länder auch nach Bulgarien reisen konnten, um ihnen diese Pässe zu übergeben, damit sie am 7. ausreisen konnten. Und dieser Versuch scheitert.
Was war passiert? Warum kam es doch anders als geplant? Sie hatten sich ja 9 Monate vorbereitet auf diese Flucht und wirklich an fast jedes Detail gedacht oder an jedes Detail.
Genau, wir hatten uns 9 Monate vorbereitet, die Pässe besorgt, gelernt, wie man Stempel fälscht, Fotos austauscht und anderes mehr, und hatten, wie wir glaubten, perfekt vorbereitete Pässe dabei. Wir hatten die Fluchtroute selbst bis zuletzt auch noch kontrolliert. Ich war 14 Tage vorher per Autostop die Route gereist und das ganze Jahr über war eines gleich geblieben, nämlich die Farbe der Stempel. Die waren blau-lila längs geteilt, und als wir einreisen und die gleichen Stempel in den Pass bekommen, mein Bruder und ich, stellen wir fest, dass die bulgarischen Grenzbehörden die Farbe geändert hatten. Alles stimmte, außer der Farbe, die waren nicht mehr blau-lila längs, sondern rot-grün quer geteilt. Und damit hatten wir drei falsche gefälschte Pässe im Auto dabei für diese drei Jungs. Aber wie sich erweisen sollte, war dieses Scheitern am Ende unsere Rettung.
Aber im ersten Moment wahrscheinlich war die Enttäuschung riesengroß bei Ihnen und Ihrem Bruder.
Die Enttäuschung war schrecklich, weil wir natürlich in einer großen Anspannung waren. Man ist in einer solchen Situation, wenn man ein so dramatisches Ereignis vorbereitet hat, eigentlich wie im Tunnel. Und unsere Enttäuschung war schrecklich. Wir fuhren dann weiter durch Bulgarien, um die drei Jungs zu treffen, mit denen wir uns an der Schwarzmeerküste verabredet hatten. Und um auch ihnen zu sagen, das klappt morgen nicht. Und die drei waren natürlich in der gleichen Anspannung, in der Erwartung, morgen behaftet mit dem großen Risiko, erwischt zu werden, ins Gefängnis zu wandern, völlig fixiert auf den Tag der Ausreise. Und als wir ihnen sagten, wir haben falsche Pässe dabei, sackten die quasi innerlich zusammen.
Wahrscheinlich ja für sie erstmal eine Welt zusammengebrochen, so stelle ich mir das vor.
So war es, aber wir hatten auf der Fahrt zu ihnen überlegt, mein Bruder und ich, dass wir uns so leicht nicht würden unterkriegen lassen wollen, sondern das Ganze nochmal versuchen. Und das war das, was wir den drei sofort sagten. Könnt ihr versuchen, nochmal 14 Tage hier in Bulgarien zu bleiben, was für die drei nicht ohne Risiko war, weil auch ihr bulgarisches Visum ablief in der Zeit. Aber sie ließen sich sofort darauf ein und wir sagten, wir kommen in 14 Tagen wieder und dann haben wir die perfekten Pässe dabei.
Herr von Fritsch, wie entstand die Idee, Ihrem Vetter Thomas, Ihrem Cousin bei der Flucht aus der DDR und seinen Freunden zu helfen?
Zum Hintergrund muss man wissen, dass unsere Familie, wie sehr viele deutsche Familien, durch die deutsche Teilung getrennt war. Mhm. Sodass ein Teil unserer Familie in der DDR lebt. Ich hatte dort mehrere gleichaltrige Vettern und unsere Väter insbesondere sorgten dafür im Osten wie im Westen, dass der familiäre Zusammenhalt dennoch bestehen blieb. Und so war ich mit 16 im Sommer mal nicht an die Adria oder nach Südfrankreich gefahren, sondern nach Thüringen, um meine Familie dort kennenzulernen und kannte daher meinen etwas jüngeren Vetter Thomas. Wir blieben in einem Briefkontakt, vorsichtig natürlich. Und als er kurz vor seinem Abitur war und ich mein Abitur gerade abgelegt hatte im Herbst 1973, erreichte mich ein Brief von ihm, den er nicht durch die normale Post geschickt hatte, das wäre gefährlich gewesen, sondern mit Hilfe einer Verwandten aus der DDR rausgeschmuggelt hatte. Und in dem Brief stand verkürzt drin, hol mich hier raus.
Wahnsinn, Sie hatten sich erst einmal vorher getroffen gehabt, eben bei diesem Besuch damals im Sommer 71 bei der Familie in Thüringen.
So war es. Wir hatten uns einmal getroffen, kennengelernt, sehr gut verstanden. Er war sehr reflektiert, das gefiel mir. Er sah, das war mir von vornherein klar, bereits als 16-Jähriger oder 15-Jähriger auch die Verhältnisse in der DDR, völlig zu Recht, sehr kritisch. Und in ihm war der Unmut gewachsen. Das kam zwischen den Zeilen in unserer Korrespondenz immer wieder raus über das Leben in der Lüge, über die Oppression, über die mangelnde Perspektive. Und so konnte ich sehr gut nachvollziehen, dass er eines Tages würde die DDR verlassen wollen.
Wie haben Sie als Jugendlicher damals eben mit 16 die DDR erlebt, als Sie bei Ihrer Familie zu Besuch waren? Ihr Vater kommt ursprünglich aus Dresden, also ist Sachse, aber die Familie hat dann in Thüringen gelebt, des Vaters.
Ein Teil lebte weiter in Sachsen, ein Teil lebte in Thüringen. Ich freute mich auf diesen Besuch, muss ich sagen. Wir müssen uns klar machen, dass das eine sehr politisierte Zeit war. 1971, 1969 wird Willy Brandt zum Bundeskanzler gewählt. Das ist die Zeit des Aufbruchs Ost- und Entspannungspolitik. Und die DDR, dieser abschreckende Polizeistaat, war für uns eine ferne, aber spannende Wirklichkeit. Wir hatten uns in der Schule damit beschäftigt und ich freute mich, wie gesagt, darauf, diese Wirklichkeit kennenzulernen. Und das hat mich ungeheuer beeindruckt als 16-Jährigen. Diese öffentliche Lüge überall, die allgegenwärtige Propaganda. Ich war auf einer Veranstaltung, da wurde der 10. Jahrestag des Mauertages gefeiert als antisozialistischer Schutzwall, der, wie wir wissen, in Wirklichkeit ja dazu diente, DDR-Bürger daran zu hindern und gegebenenfalls zu töten, wenn sie versuchten, in die Freiheit zu gelangen und zugleich dieses Leben in einer doppelten Wirklichkeit eben auch der Verwandten. Es war nach außen hin, anders konnte man nicht existieren. Sozusagen Bekundung von Loyalität verlangt, aber zu Hause am Küchentisch eine völlig freie Rede über die Missstände, über die Mängel, über die Unterdrückung.
Also eine spannende Reise für Sie. Sie sind in Siegen geboren, dann haben Sie mit der Familie in Düsseldorf gelebt und zu dem Zeitpunkt dann schon in Schwäbisch Gmünd. Also für Sie war das wirklich eine Reise in eine andere Welt damals als Jugendliche.
Ja, es war natürlich eine Reise auch in die Vergangenheit meiner Familie, in die familiären Bindungen. Ich bin in Dresden gewesen, in Weimar, habe andere Vettern kennengelernt. Und das war ungeheuer spannend. Meine Eltern waren beide Flüchtlinge oder Vertriebene. Meine Mutter stammte aus dem Baltikum, also dem heutigen Estland, Lettland, Litauen. Mein Vater aus Sachsen. Und so zogen wir innerhalb der Bundesrepublik häufig um. Und in einer solchen Situation hatte man keine festen Wurzeln, weil man nicht Rheinländer oder Schwabe war, sondern eben durch die Biografie der Eltern irgendwo immer noch im ganzen Deutschland verwurzelt war.
Und Ihren Eltern, vor allen Dingen Ihrem Vater, war es auch wichtig, dass Sie was über die Geschichte der Familie erfuhren, beziehungsweise auch ja, die Heimat der Familie im Osten kennenlernen.
Ja, das war ihm sehr wichtig, aber das war eben auch dem Vater meines Vetters zum Beispiel sehr wichtig, dass der Zusammenhalt bestehen blieb und dass wir eine Vorstellung davon hatten, auch konkret, was Familie bedeutet und familiärer Zusammenhalt, welche Rolle das spielt. Das war dann auch ausschlaggebend für die Fluchtaktion 1974.
Aber zu diesem Zeitpunkt, Sie sagten es, Willy Brandt war Kanzler. Die deutsche Einigung war ferner, als man sich das gewünscht hätte, beziehungsweise die deutsche Teilung war klar zementiert. Waren Sie sofort bereit, ihm zu helfen und waren Sie sich überhaupt klar, was das bedeutet und was für Gefahren damit auch verbunden sind?
Als mich dieser Brief von ihm, dieser Hilferuf im Herbst 1973 erreichte, gingen mir zwei Dinge durch den Kopf. Das eine war die sofortige Bereitschaft, ihm zu helfen. Das war mir und dann meinem Bruder, mit dem ich es zusammen durchgeführt habe, sofort klar, nicht die Frage des Ob. Wir mussten ihm helfen, wenn Familie was wert ist, dann in einem solchen Moment. Das war außerdem die freiheitliche Erziehung, die wir im Elternhaus, in der Schule genossen hatten, die uns dazu verpflichtete, das zu tun. Man ist dann in einer Abwägung, weil wir schon ahnten, dass wir Dinge würden tun müssen, die möglicherweise gegen das Gesetz verstießen. Wir haben hinterher Pässe gefälscht, aber die Abwägung fiel uns nicht leicht. Denn es ist eine moralische Abwägung. Helfe ich oder helfe ich nicht? Wenn ich helfe, mache ich mich gegebenenfalls, wie gesagt, strafbar. Helfe ich ihm nicht, mache ich mich moralisch schuldiger. Und das war eigentlich keine Frage, die sich uns stellte. Wesentlich schwieriger war die zweite Frage, wie kann das überhaupt gelingen? Wir waren, um es salopp zu sagen, eine Laienspielschar. Wir waren 18, 19, 20 Jahre alt und hatten keine Vorstellung, wie man eine Flucht organisieren kann, außer dass wir wussten, wie gefährlich das sein könnte. Denn die Zeitungen waren voll damals, jeden Tag, von Berichten über gefasste Flüchtlinge, gefasste Fluchthelfer, getötete Flüchtlinge an den Grenzen, Verurteilungen von Fluchthelfern und Flüchtlingen, weil die DDR alles tat zu verhindern, dass ihre Bürger eine freie Entscheidung für ein Leben in der freiheitlichen Demokratie treffen konnten.
Die Auszüge und die Schlagzeilen eben über die Festnahmen und auch die Todesopfer bei der Flucht aus der DDR haben Sie auch in Ihrem Buch. Trotz allem, Sie sagen, es waren Sie fest entschlossen, Ihrem Cousin zu helfen. Sie hatten keine Ahnung, wie Sie sagen, und haben sich dann aber überlegt, Ihr Vetter und seine Freunde sollten als Hippies verkleidet von Bulgarien aus in die Türkei reisen. Woher wussten Sie, welche Route, welchen Weg Sie nehmen konnten? Wie kamen Sie auf die Idee?
Also angesichts dieser Wirklichkeit, dass es eben sehr gefährlich war und so viele Verurteilungen gab, Tötungen und Fluchtversuche scheiterten, haben wir uns zwei Grundsätze zu eigen gemacht. Alle fünf, also die drei Flüchtlinge, mein Bruder und ich nämlich. Es sollte zum einen so wenig Risiko wie möglich in sich bergen, der Fluchtversuch, und zum anderen so zuverlässig wie möglich klappen. Und da kam uns dann eine Route in den Sinn, die ich durch eine Reise kannte, die ich zuvor unternommen hatte, mit einem spannenden Stipendium für junge Menschen, das heute noch gibt, das sogenannte CIS-Stipendium, das jungen Menschen eine begrenzte Summe Geldes gibt, damit sie eine Reise in ein anderes Land unternehmen können, sich dort mit einem Thema ihrer Wahl beschäftigen. Und so war ich habe auf einem Schiff im Mittelmeer gearbeitet, ein paar Autostopp gefahren, in Zypern gewesen und hatte auf der Rückreise diese Route über den Balkan nach Deutschland erfahren. Mhm. Und wir sagten uns, das ist eine Route, die klappen kann, dass wir, wie gesagt, Sie eben sagten, aus diesen drei ostdeutschen Jugendlichen drei westdeutsche Hippies machen, ihnen gefälschte Pässe geben und sie von Bulgarien in die Türkei ausreisen.
Wahnsinn. Sie hatten dann, damit es auch gelingt, eben Klamotten, die nach Hippies aussahen, in ihrem roten Opel Kadett eingepackt und ja Schlafsäcke für ihren Cousin und ihre Freunde, dass sie dann eben später bei der Flucht nicht auffliegen sollten. Wie konnten Sie aber die Flucht gemeinsam planen? Wie konnten Sie in Kontakt treten und Kontakt auch halten? Weil telefonieren war ja nicht so einfach möglich, und selbst das Briefeschreiben wurde ja damals, die Briefe wurden ja auch kontrolliert. Wie ist es Ihnen gelungen, die Flucht gemeinsam zu planen?
Sie haben völlig recht. Also die Kommunikationsbedingungen waren miserabel, um es zu sagen, weil alles überwacht wurde und telefonieren praktisch nicht möglich. Die Eltern meines Vetters hatten gar kein Telefon. Schreiben wurde von der Zensur überwacht. Also haben wir versucht, das in persönlicher Absprache zu machen und haben uns getroffen, um über die Flucht zu reden, und haben Codes vereinbart. Also wir haben für die Länder, die wir möglicherweise auswählen würden, für die Flucht andere Begriffe gewählt. Also ich glaube, Bulgarien hieß England und Rumänien hieß Frankreich oder so, sodass wir uns schrieben über Dinge, die scheinbar unverdächtig waren. Aber das Wichtigste waren die persönlichen Begegnungen, und die waren natürlich auch nicht ohne Risiko, wie sich zeigen sollte.
Sie haben sich in der Tschechoslowakei damals
getroffen? Wir haben uns in der Tschechoslowakei getroffen, in Karlsbad. Das war relativ gut für die drei zu erreichen, weil sie im Erzgebirge in ein Internat ging, ein Fachinternat für Geologie, und von dort aus nach Karlsbad reisen konnten. Ich konnte aus dem Westen kommen. Und so haben wir ein Wochenende uns in Karlsbad getroffen, alles verabredet. Und bereits bei diesem ersten Treffen droht die Flucht zu scheitern, weil uns immer wieder Fehler unterlaufen. Wir haben manches eben nicht bedacht und sind in selbstgestellte Fallen gelaufen. Und das machte diese Geschichte für uns so belastet, anspannend und schwierig auch.
In Ihrem Buch Endspiel 1974 beschreiben Sie eben genau diese Situation, auch die Situation in Karlsbad. Das liest sich wirklich wie ein Agenten-Thriller. Und ich meine, Sie waren damals noch unheimlich jung, 19, 20 Jahre. Und Ihr Cousin und seine Freunde hatten ein Zimmer für Sie vier gebucht, damit es da nicht auffliegt, ja eben unter anderem Namen. Beziehungsweise dass nicht auffällt, dass sie beide von Fritsch heißen. Und der Portier bzw. der Mann am Empfang im Hotel wird misstrauisch. Und sie reagieren aber direkt, indem sie ihm einfach 10 Mark auf den Tisch legen, um ihn vielleicht ja, stillzustellen oder ruhig zu stellen. Woher kam dieser Impuls ja, und auch die Fähigkeit, so zu reagieren?
Also Not macht erfinderisch. Zu der ganzen Geschichte will ich vielleicht sagen, dass man sie nicht so als allzu großes Heldentum überhöhen soll. Ich glaube, dass sehr, sehr viele, die meisten Menschen, wenn sie vor eine solche Entscheidung gestellt werden, bereit sind zu helfen, das ihnen Mögliche zu tun und im richtigen Moment anders reagieren, als sie sonst vielleicht reagieren würden. Also die Situation, die Sie schildern, ist so, dass Sie, wie Sie sagten, ein Zimmer gebucht hatten am Hotel in Karlsbad für vier und ich als Erster einreise, dem Portier meinen Pass auf den Tresen lege und der stutzt und sagt, das ist doch ein westdeutscher Pass. Und damit wusste ich, jetzt kann die Sache schiefgehen und war mir nicht klar, muss der für den Geheimdienst arbeiten und habe ihn deswegen salopp gesagt bestochen, habe ihm Geld gegeben und er reagierte verständnisvoll und vor allem reagierte er extrem hilfreich, als die drei Jungs bei der Ausreise aus der DDR in der Tschechoslowakei gefilzt wurden und die ostdeutschen Grenzbehörden ihren angeblichen Hotelaufenthalt überprüften, indem sie dort anriefen und fragten, für wie viel ist ein Zimmer gebucht und der Hotelportier netterweise sagt, für drei und nicht für vier, sonst wäre die Sache schiefgegangen.
Ein großes Glück. Zeigt es auch ein Stück weit die Geschichte, dass vielleicht auch Menschen damals auch offen waren, die Bürger der DDR und auch aus dem Westen zu unterstützen?
Menschlichkeit bleibt doch überall. Da kann ein Regime so repressiv sein, wie es will. Dieses Verständnis gab es. Der Portier, der ein nettes, altertümliches, böhmisches Deutsch sprach, sagte, ja, ich weiß die Verwandtschaft. Und man merkte, dass man seine Menschlichkeit erreicht hat in dem Moment.
Für die Flucht, Herr von Fritsch, brauchten Sie für Ihren Cousin und seine Freunde Pässe. Wie sind Sie daran gekommen?
Die Pässe zu beschaffen war am Ende nicht so schwierig. Wir haben Freunde gefragt, die etwa gleich alt waren, ungefähr gleich groß, wie die drei Jungs aus der DDR, ob sie uns für diesen Zweck ihre Pässe zur Verfügung stellen würden. Dem hat sich niemand verweigert. Das war auch ein Zeichen von Freundschaft in dem Moment. Dann aber war die Herausforderung, diese Pässe so zu verändern, dass sie scheinbar die Pässe jener ostdeutschen Jugendlichen waren.
Ja, sie haben sich dann eben selbst dran gemacht an dieses Fälschen und hatten viele Ideen und haben viel ausprobiert. Sie haben versucht, den Stempel mit Modellbaumessern aus Schuhsohle, Ei und Kartoffel nachzustellen bzw. anzufertigen. Am Ende hat es mit einem Radiergummi geklappt. Wie schwer war das und wie sind Sie auch auf die Ideen gekommen, das so umzusetzen?
Also im Kunstunterricht in der Schule lernt man ja so ein paar Dinge, Linolschnitt, Kartoffeldruck. Und jeder Schüler hatte damals so einen Geheimtipp, wenn du deinen Ausweis fürs Freibad fälschen willst, nimmst ein heißes Ei und nimmst den Stempel hier ab und drückst hinter auf. Das ist alles kalter Kaffee. Vor allem funktionierten die geschilderten Methoden nicht, weil diese Stempel sehr filigran waren. Die waren so groß wie eine Streichholzschachtel ungefähr und hatten ganz kleine Buchstaben, ein winziges Auto drin. Und das galt es exakt nachzubilden. Und deswegen auf der Suche nach einem geeigneten Material bin ich, wie Sie sagten, auf diese leicht milchigfarbigen Radiergummis gestoßen, die eine sehr feine Konsistenz haben und die man sehr präzise nachschneiden konnte. Ich war in der Schule in Kunst nie so gut gewesen, aber ich habe immer gerne gebastelt. Und deswegen habe ich in vielen und langen Versuchen mich daran gemacht, mit Hilfe von sehr feinen Modellbaumessern daran zu machen, diese bulgarischen Transitstempel, die in den Pässen drin sein mussten, nachzubilden, die eben den Eindruck erwecken sollten, sie seien am Tage vor ihrer Flucht per Autostop im Westen Bulgariens aus Jugoslawien kommend eingereist, per Autostop durch Bulgarien durch und wollen jetzt im Osten ausreisen.
Sie haben viel geübt und es hat sich auch gelohnt. Am Ende haben Sie es geschafft, ja einen westdeutschen Reisepass in etwa 8 Stunden inklusive Foto, Stempel und Visa zu fälschen. Wobei das Foto für Sie auch eine Herausforderung war. Was hat das so schwierig gemacht und wie tauschte man damals ja zum Beispiel ein Foto in einem Pass?
Also die Fotos waren damals noch anders angebracht in den Pässen, anders als heute in diesen biometrischen Kunststoffkarten. Sie waren, kann sagen, etwas leichter angebracht, aber dennoch eine Herausforderung, denn sie waren sehr solide in die Pässe eingeklebt. Und der Versuch mit klassischen Lösungsmitteln, die man für Fotos im Album benutzen konnte, um sie herauszuholen, diese Fotos auszulösen, produzierte nur einen großen Fleck im Pass. Damit war der Pass hin, wir mussten einen neuen besorgen, sodass es am Ende darauf ankam, das Foto mit einem ganz langen Federmesser aus dem Pass herauszulösen, und zwar indem ich es parallel zur Seite, Schicht für Schicht, sehr vorsichtig herausgeschnitten und gekratzt habe. Zuvor allerdings mussten die Ösen auch noch herausgelöst werden, mit denen die Fotos damals in den Pässen angebracht waren. Das sind so zwei Metallösen gewesen, die im Prinzip kleine Messingröhrchen waren. Die konnte man von hinten ganz vorsichtig aufbördeln, herausziehen und dann wieder anbringen in das neue Foto, das dann, nachdem das alte herausgelöst war, angebracht wurde. Damit waren sie wieder festgenietet. Und dann musste man noch in der Ecke des Fotos jenen Teil des Stempels wieder anbringen, den die örtliche Behörde über die Ecke des Fotos gedrückt hatte.
Wahnsinn, unglaublich. Also waren Sie immer sicher, dass das klappt, oder haben Sie zwischendran gedacht, das wird nichts?
Je näher die tatsächliche Flucht rückte, desto mehr wurde uns bewusst, das muss Wirklichkeit werden. Am Anfang hatten wir den großen Plan und sagten uns, ja, das machen wir auf jeden Fall und das kriegen wir irgendwie hin. Und dann haben wir in langem Suchen diesen Fluchtweg schließlich gefunden. Wir hatten uns auch andere überlegt und hatten durch vorsichtiges Fragen und Recherchieren versucht herauszufinden, wie zuverlässig das ist, waren also auf diesen Weg gekommen. Und irgendwann wurde uns zunehmend klar, das muss passieren, da muss ein Datum sein. Und das begann uns natürlich schon Sorgen zu machen, Angst am Ende auch, ob es überhaupt klappen kann. Je länger ich an diesen Pässen arbeitete, an den Stempeln, desto sicherer war ich mir aber eigentlich, dass das gut gehen könnte. Aber wie ich bereits erzählt habe, erwies sich, dass wir eine Sache nicht gewusst hatten, die unseren ersten Versuch zum Scheitern verurteilt hätte, wenn nicht im letzten Moment die Farben gewechselt worden wären.
Wie schwer war es aber, diese Pläne, den Fluchtplan geheim zu halten? Und wer wusste von diesen Plänen? Wussten zum Beispiel Ihre Eltern von der Fluchthilfe, die Sie da planten für Ihren Cousin?
Wir haben so wenig Menschen wie möglich davon erzählt. Zum einen war auch damals bekannt, dass natürlich in Westdeutschland die Stasi intensiv versuchte herauszufinden, welche Fluchthelferorganisationen gibt es, welche Pläne. Wir haben uns deswegen auf keinen Fall an irgendwelche kommerziellen Fluchthelfer, die es damals gab, wenden wollen. Wir haben es aber auch im persönlichen Umfeld nicht erzählt. Aus zwei, wie sich zeigte, ziemlich falschen Überlegungen. Nämlich erstens, wir wollten uns auf keinen Fall abbringen lassen von unserem Vorhaben. Und zweitens wollten wir niemand Sorgen bereiten. Das aber erwies sich als, wie gesagt, falsch. Denn erstens hätten unsere Eltern uns nicht abgebracht. Das zeigte sich hinterher auch. Denn sie hatten uns so erzogen, so zu helfen. Und zweitens wurde denen natürlich irgendwann bewusst und unseren Geschwistern und so, dass mit uns irgendwas nicht stimmt, weil die Anspannung wuchs. So haben also im Grunde genommen nur die Beteiligten und jene Freunde davon gewusst, die uns ihre Pässe zur Verfügung gestellt haben. Ganz am Ende habe ich es allerdings dann doch noch jemand erzählt, denn neben dieser Fluchtgeschichte hatte ich im Frühjahr 1974 noch eine zweite große Herausforderung zu bewältigen, nämlich die Aufmerksamkeit eines gleichaltrigen Mädchens zu gewinnen, einer jungen Frau, die ich später geheiratet habe. Und an einem bestimmten Punkt der Flucht habe ich ihr alles davon erzählt, als sie mich fragt, sehen wir uns demnächst wieder? Und ich ihr sagte, das kann sein, dass das nicht klappt. Und sie sagt, warum? Und ich sage, kann sein, ich bin im Gefängnis. Mhm. Und da sagt sie ganz, ich komme dich besuchen. Sagte ich, kann sein, dass das nicht geht. Das könnte in der DDR oder Bulgarien sein.
Wie hat sie reagiert dann, ihre spätere Frau und damalige Freundin?
Sie selber hatte keine Verwandtschaft in der DDR. Mhm. Für sie war das eine noch fernere Wirklichkeit. Aber allein die Tatsache, dass ich es endlich mal jemandem erzählen konnte, war für mich eine große Erleichterung. Und sie hat uns hinterher auch noch in einem bestimmten Punkt mit einem sehr guten Tipp geholfen, wie wir die Flucht noch sicherer gestalten könnten.
Was war das für ein Tipp?
Wir hatten im zweiten Fluchtversuch beschlossen, unsere ganze Werkstatt mitzunehmen. Also nicht mit fertigen Pässen zu reisen, sondern die Stempel separat und vor allem die Farben. Für den Fall, dass noch einmal die Farben geändert worden sein sollten. Und dann war natürlich die Frage, wie verstecken wir das alles im Auto? Wir hatten die Pässe zwischen die Straßenkarten, die man damals mitführte, gesteckt und fragten uns, wo könnte der Stempel untergebracht sein? Und sie sagte, halbiert doch eine Seife, hüllt sie aus und packt den Stempel da in Kunststofffolie verpackt rein. Das haben wir auch gemacht. allerdings eine falsche Seife genommen, wie sich zeigte. Es gab damals so schicke, gestreifte Seifen und die haben wir nicht mehr richtig zusammengesetzt bekommen, sodass, wenn man hingeschaut hätte, gemerkt hätte, dass mit der Seife irgendwas gemacht worden war.
Einen wichtigen Tipp haben Sie angeblich auch von einem Bekannten Ihres Vaters bekommen, einem BND-Mann.
Dieser Tipp war entscheidend. Wie gesagt, beim ersten Mal scheitert die Flucht, weil wir die falschen Farben haben. Und wir haben 14 Tage, mein Bruder und ich sind nach Hause gefahren, um einen zweiten Versuch vorzubereiten. Und in diesen 14 Tagen mussten wir unseren Vater einschalten, weil wir, salopp gesagt, pleite waren. Wir hatten kein Geld mehr und wir brauchten Geld und sein Auto nochmal. Das hat er uns großartig beides zur Verfügung gestellt. In dem Moment natürlich wissend, er riskiert die Freiheit zweier seiner Söhne. Und hat gesagt, ich kenne privat jemanden, der beim BND arbeitet, vielleicht kann der euch helfen. Und über einen komplizierten Kontakt haben wir also mit dem telefonieren können. Der konnte konkret nicht etwas sagen, aber hatte einen sehr guten abstrakten Tipp. Er sagte, haltet mal eure Stempel, die ihr schon habt, die Originalstempel von bulgarischen Grenzbehörden, unter eine ultraviolette Lampe. Denn auch Grenzbehörden in den sozialistischen Ländern verwenden heutzutage fluoreszierende Stoffe in den Stempelfarben, um zu kontrollieren, ob die echt sind. Und so war es. Auch die bulgarischen Grenzbeamten hatten Stempelfarben, die solche Pigmente hatten, dass sie leuchteten. Und das hatten wir beim ersten Mal nicht gewusst. Das heißt, beim ersten Mal wären wir aufgeflogen, weil die Pässe nicht geleuchtet hätten. Und die ziemlich dramatische Herausforderung in den letzten Tagen vor dem zweiten Fluchtversuch war nun, wie kommen wir an solche Stempelfarbe? Mein Bruder ist losgelaufen ins nächste Stempelgeschäft, hat gesagt, er hätte gerne fluoreszierende Stempelfarbe. Die haben ihn angeschaut, als wollte er Pässe fälschen. Und dann hat er angefangen zu telefonieren und schließlich eine Chemiefirma erreicht, die sagte, sie schicken uns das, und das ist nie angekommen. Und dann wurde es wirklich schrecklich, weil wir wussten, wenn wir die nicht haben, müssen wir es nicht versuchen und sind dann auf etwas verfallen, wie gesagt, Not macht erfinderisch, was damals gerade auf den Markt gekommen war. Und zwar jene Marker oder Highlighter-Stifte, die man heute noch verwendet, um Texte zu markieren. Mhm. Und die leuchten, weil sie genau solche Stoffe beinhalten. Daraufhin haben wir die in großer Zahl gekauft, mit dem Hammer zertrümmert. Innen drin sind so wie Filzkissen, getränkt mit dem Stoff. Den haben wir rausgeklopft. So viel davon, dass wir ihn so mit unserer eigenen Farbe verrühren konnten, dass diese Stempel fluoreszierten und wir damit die Gewähr hatten, dass die Flucht klappen konnte.
Der zweite Fluchtversuch ist dann eben gelungen. Wie ist es Ihnen dann gelungen und wie war dann auch die Situation, als Sie es alle geschafft hatten über die Grenze mit den gefälschten Pässen?
Der zweite Fluchtversuch fand am 22. Juni 1974 statt. Wir sind also wieder nach Bulgarien, haben die drei getroffen, haben sie verkleidet. Die mussten über Nacht die Biografien der Pässe auswendig lernen, denn die Freunde, die uns die Pässe zur Verfügung gestellt hatten, waren viel gereist und sie mussten sich jetzt also erstens nicht nur merken, wann waren sie geboren, wie hießen sie, sondern wann waren sie wohin gereist und haben sie dann verkleidet und dann sind wir auf die Grenze und dann ist einer nach dem anderen von denen im Abstand zu Fuß über die Grenze, das war damals üblich für Jugendliche, die Autostopp machten, dass sie nicht selbst im Auto saßen, weil die Menschen, die bereit waren, sie mitzunehmen, nicht sicher waren, was die alles so dabei haben. Und das hat funktioniert. Und für meinen Bruder und mich auch. Und wir kommen in der Türkei an und es war eine ungeheure Euphorie. Also wir haben wilde Tänze in den Grenzanlagen aufgeführt. Wir waren so begeistert und merken dann kurz darauf, dass in der Türkei irgendwas nicht stimmt. Wir hatten in dieser Zeit uns auf nichts mehr konzentriert, als auf die Flucht, auf das Beschaffen und Fälschen der Pässe und die Vorbereitung und nicht gemerkt, was in der internationalen Politik sich abspielte. Kurz zuvor hatte es einen Putsch gegeben auf der Insel Zypern von Nationalisten, die sich Griechenland anschließen wollten und das führte zu sich dramatisch eskalierenden Spannungen zwischen der Türkei und Griechenland, die genau in jenen Tagen kurz davor waren, gegeneinander in den Krieg zu ziehen. Und da sind wir mitten reingefahren.
Also die Heimreise über die Türkei war wegen eben diesen Konfliktes zwischen Griechenland und der Türkei, der Zypernkrise, gefährdet und drohte zu scheitern. Wie ist es Ihnen dann trotzdem gelungen, nach Hause zu kommen, zu fünft?
Also wenn wir die Karte vor Augen haben, sind wir nach Osten von Bulgarien in die Türkei ausgereist, sofort runter nach Süden, da ist die griechische Grenze. Und in der Türkei fiel uns auf, dass ungeheuer viel Militär unterwegs war. Und an der griechischen Grenze haben die griechischen Behörden unsere Pässe weggenommen und haben begonnen, uns auszufragen, wie viel Panzer, Soldaten, LKWs wir gesehen hätten. Und wir waren völlig euphorisiert. Wir waren in der Freiheit, uns konnte nichts mehr stören. Und wir haben diesem griechischen Grenzbeamten gesagt, also wir hätten 1 Million Panzer, 2 Millionen LKW, 3 Millionen Soldaten gesehen, was er noch wissen wolle. Da hat er abgewunken und uns fahren lassen, hat gesagt, beeilt euch aber. Denn im Norden Griechenlands, durch den wir jetzt fuhren, war die Bevölkerung aus Angst vor einer türkischen Invasion bereits Richtung Süden geflohen und uns entgegenkamen große Mengen griechischen Militärs, die dort bereit sein wollten, eine mögliche türkische Invasion aufzuhalten. Und so sind wir in wirklich hohem Tempo, so gut das ging, durch Nordgriechenland, durch die Nacht zur westlichen Küste Griechenlands, um von dort aus überzusetzen nach Italien und dann durch Italien, Österreich, nach Hause nach Deutschland zu fahren.
Und erst an der deutschen Grenze entdeckte ein deutscher Grenzer, dass einer der Pässe am Tag zuvor abgelaufen war. Ja, also, sie durften sich nicht viel Zeit lassen.
Das war wirklich völlig verrückt. Das hatten wir übersehen. Als wir an der deutschen Grenze aus Österreich kommt ankommen, ist das ein zerbeulter Kadett. Ich hatte einen Autounfall unterwegs noch gebaut. Da drin sitzen 5 ziemlich verschmutzte Jungs. Und jeder Grenzbeamte wäre sein Gehalt nicht wert gewesen, der uns nicht genau untersucht hätte. Die nahmen die Pässe, untersuchten die. Und dann kommen die zurück und einer sagt so mit freundlicher Vorgesetztenstimme zu einem der Flüchtlinge, Sie wissen, dass Ihr Pass abgelaufen ist. Und das hatten wir übersehen bei der Vorbereitung. Am 22. war die Flucht, am 23. war jeder Pass abgelaufen.
Wahnsinn.
Und das empfanden wir ein Stück weit als Ritterschlag, weil diese deutschen Grenzbeamten nicht gemerkt hatten, dass die Pässe falsch waren, nur dass sie abgelaufen war.
Und haben Sie sich dann offenbart und hat man Sie ziehen lassen oder...
Wir hätten es getan, wenn man uns gesagt hätte, die Pässe sind gewischt. Dann hätten wir die Geschichte offengelegt und ich denke nicht, dass es sehr dramatische Folgen gehabt hätte, wenngleich es Fälle gegeben hat, wo westdeutsche Fluchthelfer dafür vor Gericht gekommen sind, dass sie Pässe gefälscht haben. Aber wir wären in Freiheit gewesen und die Folgen wären wesentlich geringer gewesen. Vielleicht hätte man das sogar niedergeschlagen oder so, als die Folgen einer Verhaftung in der DDR oder Bulgarien. Sodass wir uns in dem Moment auch nicht offenbaren mussten, sondern zu meinen Eltern nach Hause, nach Schwäbisch Gmünd gefahren sind, wo diese 3 Flüchtlinge eigentlich wie 3 weitere Söhne aufgenommen und behandelt wurden in der nächsten Zeit. Und die wurden dann über Verfahren, die es damals in der Bundesrepublik gab, eingespielte, weil ja immer wieder Flüchtlinge kamen, in die westdeutsche Wirklichkeit quasi eingefädelt, bekamen BAföG noch ein Sonderstipendium für Flüchtlinge, sodass sie auch eine materielle Grundlage hatten, ein Leben im Westen zu beginnen.
Und wie war es eben für Ihren Cousin, ja, und die beiden Freunde anzukommen im Westen, in der Bundesrepublik, ja, und Fuß zu fassen, auch mit der Unterstützung der Familie und des Staates?
Man muss sich klar machen, dass für meinen Bruder und mich mit der gelungenen Flucht die Geschichte abgeschlossen war. Für die 3 Jugendlichen begann aber jetzt ein völlig neuer Lebensabschnitt, nämlich ein Leben in der westdeutschen Wirklichkeit mit gekappten Bindungen zu ihren Familien, ihren Freunden, allen. Wir hatten uns vorher viel darüber ausgetauscht und sichergestellt, dass sie nicht die Vorstellung haben, sie kommen hier in den goldenen Westen und alles ist einfach und so. Das hatten sie auch gar nicht gehabt. Das ging ihnen wirklich, und das haben sie immer wieder gesagt, darum, dem Leben in der Lüge zu entfliehen, die Freiheit, eigene Entscheidungen treffen zu können, zu haben. Und das brachte natürlich einige Herausforderungen mit sich, aber sie haben das sehr schnell und sehr gut bewältigt und sind alle 3 sehr erfolgreiche Wege gegangen, bis hin zu dem Punkt, dass sie, als die deutsche Einheit dann tatsächlich und für uns alle so unerwartet kommt, mit einer quasi doppelten Biografie ausgestattet waren. Aufgewachsen in der DDR mit einer westdeutschen Ausbildung und alle 3 sind nach 1989 deswegen in die neuen Länder, in die ehemalige DDR gegangen und haben jeder mit seinen Fertigkeiten mit dazu beigetragen, dass die Einheit sich vollziehen konnte.
1974 war an die deutsche Einheit nicht zu denken. Wir haben vorhin drüber gesprochen. Da waren die beiden Staaten klar getrennt und eine Einigung weit entfernt. Wie haben Sie das dann damals erlebt, 1989? Und sind Sie in der Zeit davor auch nochmal zur Verwandtschaft gereist in die DDR?
Also zum einen konnten die 3 nicht in die DDR reisen.
Klar,
aber Peter konnte nicht an der Beisetzung seines Vaters teilnehmen, der dann zwischenzeitlich gestorben ist. Und ich selber ging davon aus, dass die Flucht bekannt war und ich in der DDR verhaftet würde. Deswegen bin ich nicht eingereist. Erst als ich dann meinen Beruf ergriffen hatte und als junger Diplomat in sozialistischen Polen ab 1986 arbeitete, da bin ich einmal mit einem westdeutschen Diplomatenpass durch die DDR gereist, in der berechtigten Annahme, dass die DDR nicht einen westdeutschen Diplomaten verhaften wird. Dann kommt für uns alle so unerwartet und beglückend der Mauerfall. Den habe ich unter auch besonderen Umständen erlebt, nämlich 9. November 1989 in Warschau, das war das Ende meiner ersten Zeit dort, als wir über Wochen einen riesigen Besuch des Bundeskanzlers Helmut Kohl vorbereitet hatten, der einen ersten Besuch bei einer frei gewählten Regierung in einem vormals sozialistischen Land machen wollte. In Polen hatten sich die Verhältnisse im Sommer 89 schon geändert. Und als große Geste kommt er zu einem großen Besuch, landet am 9. November nachmittags. Am Abend kommt die Nachricht, die Mauer ist gefallen. Und bald darauf bekommen wir als die Organisatoren der Reise die saloppe Anweisung, verschiebt mal alle Termine um 24 Stunden. Denn der Bundeskanzler beschloss, zu Recht in die Bundesrepublik zurückzukehren, sich um diese dramatische Entwicklung zu kümmern und dann allerdings seinen Besuch fortzusetzen. Von daher war beruflich betrachtet der Mauerfall für uns der GAU, der größte anzunehmende Unfall, weil man sich vorstellen muss, dass unter den damaligen Kommunikationsbedingungen im immer noch vom Sozialismus geprägten Polen man bei schlechtem Wetter nicht mal in Warschau über die Weichsel telefonieren konnte, geschweige denn Lech Wałęsa in Danzig sagen, dass er 24 Stunden später kommen soll.
Aber persönlich, na klar, eine große Freude.
Ein ungeheures Glücksgefühl nach einer Zeit, in der wir sehr bedrückend immer stärker empfunden hatten, dass diese Einheit in so ungeheurer Ferne war, dass man sich gar nicht vorstellen konnte. Wie kann das gelingen? Wie kann es ohne Gewalt gelingen, dass dieser leninistische Machtapparat aus der Sowjetunion heraus und in all diesen Ländern je gestürzt wird, dass er, ohne dass es zu Gewalt kommt, diese Systeme zu einem Ende kommen?
War Ihre persönliche Geschichte, eben diese Geschichte bei der Fluchthilfe Ihres Cousins, mit ein Grund, warum Sie später in den diplomatischen Dienst eingetreten sind, Herr von Fritsch?
Das hat mich sehr stark geprägt, in der Tat, weil ich mich noch intensiver, das hatte mich vorher schon sehr interessiert, begonnen habe, mit dieser Systemkonfrontation auseinanderzusetzen, mit der Frage, warum gelingt es diesen Machthabern, an der Macht zu bleiben, wie können wir das ändern, wie können wir die Beziehung gestalten, das war sehr prägend. Und dann eine zweite Reise, die ich im Anschluss an die Flucht ein Jahr mit dem Rucksack um die Welt unternommen habe, mit eben diesem gleichen CIS-Stipendium für junge Menschen. Und dabei zwei Erfahrungen gemacht haben, die prägend waren für meinen Beruf. Nämlich erstens, dass ich es interessant fand, zu verstehen, warum sehen Menschen in anderen Ländern uns, wie sie uns sehen. Und zweitens, ihnen versuchen zu erklären, wie wir glauben, dass wir sind. Beides ist eine Kernaufgabe von Diplomatie. Das alles zusammengenommen und ein ausgeprägtes historisches Interesse, ich habe Geschichte studiert, haben mich dann auf den Weg in die Diplomatie gebracht.
Sie waren später dann auch Botschafter in Warschau und eben von 2014 bis 2019 auch Botschafter in Moskau, kennen das Land kaum wie ein anderer. Wenn wir mal gucken auf den aktuellen Ukraine-Krieg und ja auch den Konflikt mit Russland, worum geht's eigentlich bei dem Krieg in der Ukraine und worauf zielt Putin ab?
Das ist eine sehr wichtige und sehr gute Frage, denn vordergründig in der Debatte scheint er einen Krieg, eine Aggression gegen die Ukraine zu führen. Aber er hat, und das kommt in der öffentlichen Debatte viel zu kurz, uns vorher schriftlich gegeben, mit formulierten Forderungen, Dezember 21, worum es ihm eigentlich geht. Nämlich die internationale Ordnung zu seinen Gunsten zu ändern, uns zu schwächen. Er hat verlangt, dass die NATO nicht ausgeweitet wird. Da sieht man, wie er sich in den Fuß geschossen hat, denn sofort nach Beginn der Aggression stellen Schweden und Finnland Beitrittsanträge. Er hat verlangt, dass die Amerikaner jenen nuklearen Schutzschirm über Europa zurückziehen, der über Jahrzehnte unsere Freiheit und Sicherheit garantiert hat. Und da sieht man, worauf es ihm eigentlich geht. Einfluss in Europa, unsere Demokratie und Freiheit zu bedrohen. Und deswegen ist dieser manchmal in der Politik zu hörende Satz, in der Ukraine wird um die Freiheit Europas gekämpft. Richtig, das ist konkret zu belegen. Und deswegen ist es so wichtig, der Ukraine zur Seite zu stehen und nicht in unserer angsterfüllten Logik, wie Frau Weidel oder Frau Wagenknecht, zu glauben, dass wenn wir dem Bären jetzt ein Stück Fleisch über den Zaun werfen, irgendwie mal so, die Ukraine soll mal ein Stück Land abgeben, damit Putin ruhig stellen zu können. Es würde ihn nur ermutigen. Es ist nicht seine Logik. Das ist jenes fatale Appeasement, wie man sagt, das, so wenig man historische Situationen vergleichen kann, 1938 das Denken der westlichen Mächte bestimmt hat, als sie gesagt haben, liebe Tschechoslowakei, rückt dem Hitler mal ein Stück Land raus, dann gibt er Ruhe. Er hat sich ermutigt gefühlt und sich ein Jahr später mit Stalin darauf geeinigt, den Rest von Ostmitteleuropa unter sich aufzuteilen. Und Putin würde sich nur ermutigt fühlen. Das heißt, wir können zu einer Logik des Konfliktes nur kommen, wenn wir in der Logik der russischen Führung, Putins denken.
Und wie funktioniert diese Logik dann? Oder anders gefragt, wie könnte ein Frieden gelingen?
Frieden an sich ist für Wladimir Putin überhaupt keine Kategorie. Kompromiss ist für ihn keine Kategorie. Menschliche Opfer in diesem unendlichen Zynismus sind völlig gleichgültig. Aber er denkt in Kategorien von Sieg und Niederlage, von Macht und Überlegenheit. Und es gibt einen Punkt, wo er bereit sein wird, sich auf für die Ukraine akzeptable Bedingungen und für uns akzeptable Bedingungen einzulassen, nämlich den Punkt, wenn er abwägen muss, ob die Fortsetzung dieses für ihn ja doch erfolglosen Krieges, in 2,5 Jahren ist es der größten Militärmaschinerie der Welt oder einer der größten, nicht gelungen, ein kleines Nachbarland zu unterwerfen, eine Fortsetzung dieses erfolglosen Krieges seine Macht zu Hause gefährdet. Das ist die Kategorie, in der er denkt. Und dann wird er bereit sein zur Abwägung, wenn er riskieren muss, dass er die Macht verliert. Und deswegen ist es so wichtig, nicht allein die Ukraine zu unterstützen, sondern jene Sanktionen massiv voranzutreiben, die ihn dramatisch schwächen. Er muss ungeheure Anstrengungen inzwischen unternehmen, diesen Krieg zu finanzieren. Er zahlt 40% seines Haushaltes dafür. Er gibt dieses Jahr zum ersten Mal in der russischen Geschichte mehr für Kriegsführung als für Soziales aus. Nur zum Vergleich, unser Sozialetat ist 3-mal so hoch wie unser Wehretat in Deutschland. Seine Einnahmen aus Öl und Gas laufen zwar im gewissen Umfang weiter, sind aber insgesamt geschrumpft. Das heißt, irgendwann, und das weiß er, wird dieser Punkt kommen, an dem es ihm schwerfallen wird, den Krieg fortzusetzen. Da muss man ihn hinbringen, dann ist er friedensbereit.
Aber wie lange es dauert, um diesen Punkt zu erreichen, kann man das sagen, Herr von Fritsch?
Das ist historisch immer schwer zu sagen, weil man nicht weiß, wann der schwarze Schwan kommt. Das heißt, wann kommt es zu einem Ereignis, das plötzlich alles umstürzt? Wann gehen die Mütter auf die Straße, weil die Gesundheitsstation im Dorf geschlossen wird, die Schulspeisung für die Kinder nicht funktioniert, die Infrastruktur so verfallen ist, dass sie nicht mehr vorwärts kommen und sie sagen, schön und gut mit der Ukraine, aber genug ist genug. Und dies zu einem, das ist die Voraussetzung, flächendeckenden Protest führt. Das scheint im Moment wenig wahrscheinlich, aber die historische Situation, die Wladimir Putin fürchtet, ist beispielsweise jene von 1978 in Polen, als ein völlig unbekannter Elektriker, Lech Wałęsa, in Danzig auf das Tor seiner Werft klettert und sagt, es reicht mir nach, und ein Jahr später die größte Gewerkschaft der Welt, die Solidarność, organisiert hat. Davor hat er Angst. Und dass er Angst vor dem eigenen Volk hat, zeigt sich in der ungeheuren Repression. Er läuft stolz herum und sagt, ich habe 90% bei den Präsidentschaftswahlen bekommen und unterdrückt gleichzeitig sein Volk. Da sieht man, wie viel Zynismus und wie viel Lüge und wie viel Angst in diesem System steckt.
In Ihrem Buch Russlands Weg als Botschafter in Moskau blicken Sie eben auf Ihre Zeit als Botschafter in Russland zurück. Wie haben Sie die Zeit und die Menschen dort auch erlebt in dieser Zeit?
Was mir sehr wichtig ist, ist, dass ich mit großer Sympathie zu Russland erzogen worden bin. Meine Mutter kam aus dem Baltikum, mein Urgroßvater war russischer Parlamentsabgeordneter und immer gelernt habe zu unterscheiden zwischen meinem Respekt für die Menschen, ihr schweres Geschick, der Liebe zur russischen Kultur und zu diesem großartigen Land einerseits und den schrecklichen Irrwegen ihrer Führung andererseits. Und als ich 2014 als Botschafter nach Moskau komme und gerade die Krim annektiert wird, habe ich mir gesagt, du wirst dir diese Sympathie nicht kaputt machen lassen. Und interessanterweise war das Erleben meiner Frau ganz ähnlich, die nie in Russland gewesen war und nach 5 Jahren mit der gleichen Sympathie weggegangen ist wie ich, weil, das ist der entscheidende Punkt, man überall auf der Welt, wenn man selbst aufgeschlossen und bereit ist, wunderbare Menschen kennenlernen wird. Und das ist natürlich uns in Russland genauso gegangen. Wir haben Freundschaften geschlossen, die bis heute halten und sind großartigen Menschen begegnet. Und das trenne ich sehr von meinem scharfen Urteil über die Aggressivität und die Gefährlichkeit der Führung.
Sie haben sicherlich dann eben auch noch Kontakt aus dieser Zeit zu Menschen in Russland, wenn Sie mit denen in Kontakt stehen, soweit das möglich ist. Was sagen die Ihnen, wie Sie auch diesen Krieg und Konflikt erleben und die Situation in Russland?
Ich hatte bis zum russischen Überfall auf die Ukraine sehr viele Kontakte. Ich habe diese überwiegend eingestellt, weil ich die Menschen, mit denen ich in Kontakt bin, nicht Gefahr aussetzen will. Es reicht ja, mit mir Kontakt zu haben. Man weiß in Russland, wie ich rede, dass diese Menschen gefährdet wären. Und wenn, dann sind es persönliche Kontakte, wo aber auch zwischen den Zeilen deutlich wird, wie schwer die Zeiten sind und so. Ich habe viel Kontakt weiter mit Russen, die im Exil leben und die ihrerseits Kontakte ins Land haben und über die, ich glaube, mir ein ganz zuverlässiges Bild von dem machen zu können, was gegenwärtig passiert. Jenseits aller Informationen, die sonst natürlich auf vielfachen Wegen aus dem Land herauskommen, wie geschildert über die wirtschaftliche Lage oder ähnliches.
Sie haben Putin in Ihrer Zeit als Botschafter auch persönlich erlebt. Wie haben Sie ihn erlebt und haben wir uns in ihm getäuscht, auch viele deutsche Politiker, oder ist das eine falsche Annahme?
Also es ist nicht so, dass Bundeskanzler oder Präsidenten Zeit hätten, ständig Botschafter zu empfangen, aber wenn deutsche Politikerinnen oder Politiker zu Besuch kamen, dann war es meine Aufgabe als Botschafter, sie zu begleiten. Insofern habe ich einen russischen Präsidenten häufig erlebt und auch in einer Reihe persönlicher Begegnungen. Haben wir uns in Putin getäuscht? Ich denke, wir haben auf der einen Seite schon immer ein sehr klares Bild davon gehabt, mit wem wir es hier zu tun haben, nämlich im Kern, das muss man sagen, einem sowjetischen Geheimdienstoffizier, der bis heute in diesen Kategorien denkt. Was man aber, denke ich, nicht sagen kann, ist, dass es hier sozusagen eine Linearität gibt, eine Vorbestimmtheit. Wladimir Putin ist nicht im Dezember 1999 Präsident geworden, um im Februar 2022 die Ukraine zu überfallen. Hier gibt es Entwicklungen, die kann man auch gut nachvollziehen und erklären, die zu der Situation geführt haben, in der wir uns dramatischerweise heute befinden.
Wenn wir nochmal zurückkommen zu Ihrem Buch Endspiel 1974. Mehr als 35 Jahre haben Sie über die Fluchtgeschichte Ihres Cousins geschwiegen. Dann haben Sie ja die Geschichte das erste Mal 2009 in Ihrem Buch Die Sache mit Tom erzählt und eben jetzt zum 50. Jahrestag noch einmal in Ihrem aktuellen Buch Endspiel 1974. Was hat Sie bewogen, die Geschichte zu erzählen und ja öffentlich zu machen?
Vielleicht mal zunächst zu der Frage, warum haben wir zunächst nicht darüber gesprochen? Wir haben uns verabredet, keiner sagt etwas darüber, denn diese Fluchtroute war eigentlich sehr gut. Andere sind unabhängig von uns auf die gleiche gekommen und wir wollten nicht, dass sie in der DDR zu bekannt wird. Das hat sich auch sofort als dramatisch wichtig erwiesen, denn die drei Jungs wurden in einem Aufnahmelager bei Gießen, wo jeder Flüchtling zunächst einmal hin musste, um seine Identität zu bekommen und so weiter, intensiv befragt worden. Und sie haben sich geweigert, ihre Fluchtroute preiszugeben. Und ein halbes Jahr später ist ein führender Mitarbeiter jenes Aufnahmelagers als Stasi-Agent verhaftet worden. Das heißt, die versuchten rauszufinden, wie funktioniert das. Wir wollten überdies, dass diese drei unbeschwert ihren Weg in die westdeutsche Wirklichkeit gehen können, nicht immer darüber reden müssen. Und mein Bruder und ich wussten, wir haben uns strafbar gemacht, das müssen wir nur nicht rausposaunen. Und wir wollten auch nicht damit sozusagen irgendwie die ganze Zeit rumlaufen und sagen, was wir Tolles gemacht haben. Erst als die Mauer gefallen ist, haben wir begonnen, Freunden darüber zu berichten, als unsere Kinder alt genug waren, wir haben, meine Frau und ich, 5 Kinder, die Geschichte zu verstehen und einordnen zu können, ihnen zu erzählen. Und jedes Mal, wenn wir es Außenstehenden berichteten, war die Reaktion, das ist so verrückt, das ist so spannend, das musste man aufschreiben. Das habe ich dann gemacht und damit ist sie erst 35 Jahre später bekannt geworden. Als wir das Buch das erste Mal vorstellten, hat das netterweise Hans-Dietrich Genscher gemacht, der als Außenminister im Ruhestand war und der dann sehr nett gesagt hat, wenn wir das bei ihrer Einstellung gewusst hätten, hätten wir sie gleich ins Ministerbüro geholt, da brauchen wir immer kreative Leute. Das sagt sich im Rückblick einfach. Eine andere Reaktion war die des Personalchefs zu der Zeit, als ich hier eingestellt wurde, den habe ich auch gefragt und er hat mir gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob wir sie genommen hätten. Wir sind in der Mitte der 80er Jahre Ostentspannungspolitik und stellen jemand ein, der ostentativ und mit solchen Methoden gegen diese Länder gehandelt hat.
Hatten Sie sich, bevor Sie die Geschichte dann eben in Ihrem ersten Buch 2009 öffentlich gemacht hatten, auch schlau gemacht, wie es steht um Verjährungsfristen in Sachen Passfälschung und so? Oder?
2 der 3 Flüchtlinge haben Jura studiert und die habe ich intensiv konsultiert, ja.
Sie waren ja später dann auch selbst der Vizepräsident des Bundesnachrichtendienstes. Ja. Hatten Sie da ein schlechtes Gewissen oder
Nein, das habe ich nie gehabt. Ich bin als Beamter natürlich vielfach Sicherheitsüberprüfungen unterzogen worden. Und keine der Fragen, die mir je gestellt wurde, in diesem Zusammenhang zielte in irgendwie auf diese Geschichte. Ich habe dann hinterher den Sicherheitsbehörden gesagt, ihr habt eine Frage, die ihr immer vergesst zu stellen, nämlich abschließend, gibt es noch irgendetwas, was Sie in Kenntnis unserer Interessenlage glauben uns sagen zu müssen? So eine Frage, die alles abdeckt. Und da muss man als ehrlicher Mensch sagen, ja, ich habe mal Pässe gefälscht.
Hätten Sie das damals gesagt, wenn man Ihnen die Frage gestellt hätte?
Absolut, natürlich. Das muss man dann, finde ich, schon sagen. Und das war zum einen verjährt und zweitens hätte jeder gesagt, also das war zwar ein Gesetzesverstoß, aber es war moralisch die richtige Entscheidung.
Wie schauen Sie 50 Jahre danach auf diese Zeit? Wie sehr begleitet Sie ja diese Geschichte und das Erlebte bis heute immer wieder in Ihrem Alltag?
Sehr intensiv. Aus uns fünf ist ja vielleicht mein bester Freundeskreis geworden, für uns alle eine intensive Verbindung. Wir treffen uns regelmäßig. Wir haben uns heute gerade verabredet, uns am Tag der Flucht, dem 22. Juli, wieder zu treffen. Und ich spüre, wie in der Entfernung die Wirklichkeit der deutschen Teilung, der Schrecken der Diktatur immer weniger präsent ist und vor allem jungen Menschen. Und deswegen ist es mir eine Freude, wenn ich Gelegenheit habe, auch mit Schülerinnen und Schülern beispielsweise darüber zu sprechen, die erst so ein bisschen einen anschauen nach dem Motto, da kommt jetzt der Opa und erzählt uns was vom Krieg und dann nach 5 Minuten merken, hoppla, der war ja genauso alt wie wir. Und dann geht es um die grundsätzlichen Fragen. Wie habe ich zu reagieren? Welchen Wert hat Freiheit? Was ist Diktatur? Kann man seine Angst überwinden? Ist das da oben großer Held oder würden wir möglicherweise ganz genauso reagieren? Und das finde ich sehr schön, dann ein Gespräch zu führen, um junge Menschen zu ermutigen, gegebenenfalls unter anderen Bedingungen, an einem anderen Sachverhalt bereit sein, sich einzusetzen für das, was uns dieses gute Leben ermöglicht, die Freiheit in einer Demokratie.
Umso schöner, dass Sie ja Ihre Geschichte, Ihre persönliche Fluchtgeschichte heute mit uns geteilt haben bei SR3 aus dem Leben. Vielen Dank dafür, Herr von Fritsch, und schöne Grüße an Ihre Mitstreiter von damals.
Das werde ich gerne ausrichten, lieber Jäger. Herzlichen Dank noch einmal für die Einladung.
SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf sr3.de.